Offenbarung 7. Wenn Sie Ihre Bibeln zur Hand nehmen, Vers 9 bis 17, Offenbarung 7. Es ist ja eine uralte Tradition in unserer Kirche, dass man am zweiten Weihnachtsfeiertag nicht einfach noch einmal die Weihnachtsbotschaft aufwärmt, sondern dass man andere Weiten und Tiefen dabei entdeckt. Und da geht es vor allem um die Erinnerung, dass ja mit der Geburt Jesu der Kindermord von Bethlehem ausgelöst wurde und unsäglich viel Martyrium seitdem in der Geschichte der Christen geschehen ist. Man nennt diesen Tag auch den Stephanustag in Erinnerung an den Stephanus, der um seines Dienstes und seines Bekenntnisses zu Jesus gesteinigt wurde. Und da ist in der Ordnung unserer Kirche, in der Perikopenordnung, auch für den heutigen Tag dieser Abschnitt, Offenbarung 7, Vers 9 bis 17. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen. Solange ist die Weltmission noch nicht zu Ende. Solange das nicht erfüllt ist, dass von allen Stämmen und Völkern und Nationen Menschen errettet sind. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm mit weißen Gewändern bekleidet und mit Palmzweigen in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Die Rettung kommt von dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen im Kreis um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen. Lob und Ehre, Weisheit und Dank, Preis, Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fragte mich: Wer sind diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich antwortete ihm: Herr, du weißt es. Und er sagte zu mir: Das sind die, die aus der großen Bedrängnis gekommen sind und die ihre Gewänder im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht haben. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen bleiben. Sie werden nie mehr Hunger und Durst haben. Auch die Sonne oder irgendeine andere Hitze wird ihnen nicht mehr schaden. Denn das Lamm in der Mitte am Thron wird sie weiden und zu den Quellen des Lebenswassers leiten. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Herr, jetzt mach uns dieses Ziel so groß. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, da geht heute mit diesem zweiten Weihnachtsfeiertag der Blick noch einmal zur Krippe von Bethlehem. Und dann geht er weiter und eilt unserer Zeit und dem kommenden Jahr 1984 weit voraus. Und das ist etwas Großes, wenn uns das Wort Gottes solch einen Durchblick schenkt. Wir plötzlich wissen, was kommt. Eine riesige Siegesfeier. Und dort ist der Thron, der gar nie wankt. Und der gar nie erzittert. Und auf diesem Thron sitzt, jetzt könnte die Bibel sagen, das Kind von der Krippe. Aber die Bibel hat ja eine Sprache mit vielen Bildern und sagt darum, da sitzt das Lamm. Und mit dem Wort will die Bibel zeigen, das ist der Jesus, der das alles erlitten hat, diese schweren Stunden am Kreuz zur Erlösung der Welt. Dort sitzt der, der das gültige Wort der Vergebung über unserem Leben sprechen kann. Und es ist so wichtig, dass wir von Jesus keine kleine Vorstellung haben. Wir wollten schon gestern unseren Blick weiten, dass Jesus ein mächtiger Heiland ist. Aber man muss das ganz genau wissen, am Ende sitzt Jesus auf dem Thron, weil ihm der Vater alles übergeben hat. Und Jesus wird Gericht halten über die Welt. Wir kennen unseren Richter sehr gut. Und das macht uns fröhlich und zuversichtlich und unerschrocken. Wenn wir daran denken, dann werden alle unsere Gegensätze, die uns heute bewegen, ganz unwichtig. Die Gegensätze zwischen Ost und West, auch die Gegensätze zwischen Nord und Süd sind unwichtig. Es ist eigentlich nur eine Frage wichtig: Gehöre ich zu Jesus? Bin ich ein Glied, ein Bürger seines Reiches, dass ich dort in dieser Schar, bei dieser großen Siegesfeier mit dabei bin? Und all die Entscheidungen, die in den nächsten Tagen und Wochen vor Ihnen liegen, müssen Sie fällen im Licht dieses letzten Tages. Herr, ich will nur dieses Recht nicht versäumen, einmal dort dabei zu sein, in dieser Schar der Engel. Jesus hat gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Es hängt also sehr viel daran, ob wir hier freimütig und unerschrocken uns zu Jesus bekennen, nicht bloß mit dem Wort, sondern mit unserem ganzen Tun und Verhalten. In dieser Offenbarung wird ja etwas Schlimmes gezeigt. Das macht Bibellesern, gläubigen Christen große Not. Es wird nachher erzählt, dass die schlimmste Verwirrung darin entsteht, dass die Kirche selber sich vermischt mit der Welt. Die Bibel gebraucht ein gräuliches Wort dafür: Hurerei treibt mit dem abgöttischen Geist. Es hat ja immer wieder Christen umgetrieben, ob man das vielleicht schon ein wenig klarer scheiden kann in dieser Welt. Aber Fritz Grünschweig als der große Offenbarungsausleger sagt immer, das ist Sektenart. Wer das so genau sagen kann, wo die Grenze läuft, es werden gläubige Christen immer darüber erschrecken, wenn sie daran denken und sagen: Herr, zeig mir doch sehr scharf, wo die Trennungslinie heute läuft zwischen Welt und Gottesreich. Ich will doch die Linie klar sehen. Ich will doch nicht wegen eines faulen Kompromisses mein Bürgerrecht bei dir versäumen. Und das mag dann immer wieder wichtig sein, dass wir sehr entschlossen auch hier Linien der Grenze ziehen und sammeln, weil wir sagen, wir sind nicht hier zu Hause in dieser Welt. Wir gehen auf die große Siegesfeier in der Ewigkeit zu. Es ist ja gar nicht mehr lang. Und wer weiß, wie viel Zeit der Herr uns noch gibt. Und das wäre schön, wenn der Herr uns bald ruft, dass wir dort vor ihm stehen dürfen. Nicht zum Tod, sondern zum Leben. Wenn dort nicht bloß die Engel stehen, sondern wir eingereiht sind in diese vollendete Schar, in diesen Lobpreis. Und Sie sollten sich dann ein wenig Zeit nehmen, auch in den kostbaren Liedern unseres Gesangbuches zu lesen. Das ist nicht dieses stille, leise Singen, wie wir es oft pflegen, sondern dieses laute Rufen derer, die befreit sind, weil sie hindurch sind, endlich hindurch aus den Spannungen, aus den Anfechtungen und Nöten, aus den Versuchungen hindurch. Und jetzt sind wir da, wo wir schauen können, nicht mehr glauben müssen, sondern sehen können. In dem schönen Lied von Johannes Meyfarth, Jerusalem, du hochgebaute Stadt, heißt dann von dem Jubelklang, dass von dem Schall und von dem süßen Ton erbebt der Freudensaal. So wird es sein einmal, wenn wir dann vor dem Thron Gottes sind. Schrien mit großer Stimme. Es gibt dieses begeisterte, fröhliche Loben Gottes und das Singen ihm zur Ehre. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach ein paar Dinge dabei zeigen, die wichtig sind. Das erste: Wir müssen durch die Traurigkeit hindurch. Es steht sogar von der großen Traurigkeit da. Das ist ja uns immer wieder fraglich, warum uns der Herr nicht so einfach aus der Freude eines fröhlichen Weihnachtsfestes unmittelbar hineingehen lässt in seinen ewigen Frieden. Warum führt er uns alle noch durch die Tiefen des Todes hindurch? Aber es ist hier ganz bestimmt nicht bloß an das Sterben gedacht, an unseren ganz eigenen Weg, von dem ja keiner weiß, wie sein Sterben einmal sein wird. Wir sprachen noch am Toten Sonntag davon, dass Gott für jeden von uns das Sterben extra so zubereitet, wie er es für uns zumisst. Sondern es geht hier um die große Drangsal. Und das meint ja in der Offenbarung die letzten Leiden und Wehen, die über diese Welt hinweggehen, die Geburtswehen der neuen Welt und des kommenden jüngsten Tages. Wenn Sie den Zusammenhang ansehen, da steht im Kapitel 6 von den ersten 6 Siegeln, und das sind die großen Ankündigungen Gottes über die Leiden, die diese Welt durchmachen muss. Der Tod und Krieg geht hinweg. Der vierte Teil der Menschheit wird durch Schwert, Seuchen, Hunger getötet werden. Es kommt zu Teuerung. Es kommt zu solch großen Nöten, dass Menschen fliehen in der Angst. Das hat ja Jesus auch gesagt, dass die Menschen verschmachten vor Furcht und Warten der Dinge, die da kommen sollen. Berge fallt über uns, Hügel deckt uns. Sie werden den Tod suchen als Erlösung, der sie doch gar nie lösen kann. Aber auch das meint die Offenbarung nicht als die Drangsal. Sondern es geht ganz bestimmt in der Offenbarung um dieses große Leiden, das die Jesus-Jünger kennen. Es geht um das Martyrium. Und wir wollen heute auch ganz bewusst an diesem zweiten Feiertag wieder daran denken, dass weltweit jeder dritte Christ um seines Glaubens und seines Bekenntnisses zu Jesus willen leidet. Und dass noch ein kleinerer Kreis ganz ernsthaft und schwerwiegend bedrängt wird. Und das sind große Nöte, wenn die ganze Familie gegen einen steht, wenn man nicht weiß, ob man sich nur ungeschickt verhalten hat. Man will doch die Sache Jesu nicht zerstören. Und das geht dann durch diese Tiefen durch, wo auch die mutigen Bekenner verzweifeln und müde werden und am liebsten gar nicht mehr weiter könnten. Es zerbricht alles vom großen Glanz unseres Bekenntnisses. Aber auch mit dieser Drangsal, vielleicht ist alles mitgemeint, ist doch etwas ausgesagt von den persönlichen Glaubenskämpfen, die Christen durchleiden. Fritz von Bodelschwing war ein ganz eindrücklicher Prediger. Vielleicht gibt's unter uns noch welche, die ihn einst gehört haben. Das war der, der in Bethel für die Kranken gekämpft hat. Damals in der Euthanasie des Dritten Reiches, 1945 ist er gestorben. Dieser Fritz von Bodelschwing hat ja eine unvergessene Predigt über dieses Offenbarung 7 gehalten. Es geht ein Weinen durch unser Land. Und er hat davon gesprochen, wo Gott die Tränen abwischt von den Augen. Hat viel erzählt damals in der ganzen Kriegsnot des Zweiten Weltkriegs von den Tränen. Aber dann lenkt er plötzlich weg und erzählt und sagt, wenn du da mal die Schar vor dem Thron Gottes genau anschaust, und das hat Bodelschwing so schön tun können, so anschaulich predigen, dann sagt er, siehst du das eine Gesicht? Kennst du ihn nicht? Das ist doch der Petrus. Er hat noch die Tränen in den Augen über der Verleugnung Jesu. Es ist auch die Drangsal der eigenen Versäumnisse, der Enttäuschungen, wo man Jesus betrübt hat. Da ist eine Frau dabei. Das war doch jene Frau, die Jesus zu Füßen gefallen war und ihm die Füße genetzt hat mit ihren Tränen. Die wischt erst Gott ab, diese Tränen von den Augen. Da sind die Tränen des verzweifelten Vaters. Der steht doch auch in der Schar vor dem Thron Gottes. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Alle die stehen dort, die Maria Magdalena, sie haben meinen Herrn weggenommen am Grab, am Ostermorgen. Ach, sie schaut, bei Bodelschwing ist das, geht das über Seiten hinweg, wie er das darstellen kann. Und wie das ist dort in der Ewigkeit, wenn all die Fragen, die Nöte meines Glaubenslebens unwichtig sind, weil ich schauen darf und Jesus anbeten darf in Vollkommenheit. Nur die, die durchs Leiden gehen, wissen, was Leiden ist. Und wir wollen das am Christfest nicht verschweigen. Dass unser Ja zu Jesus in dieser Welt immer einhergeht, auch mit Leiden. Nun, vielleicht gibt es unter uns Fröhliche, die sagen, ich weiß gar nicht, warum heute diese Traurigkeit. Doch wir wollen die Augen aufmachen und heute mit denen leiden, die heute seufzen, die im Krankenbett liegen, die auf dem Sterbelager sind, die sich verlassen fühlen und einsam sind, die in ihrem Glauben in der Tiefe der Depression angefochten sind. Wir wollen sie tragen und lieben und hineinnehmen. Wir wollen es ihnen einfach vorlesen, weil man am besten gar keine Worte mehr darüber macht. Warum will uns denn Gott durch diese Traurigkeit, durch diese Drangsal hindurchführen? Das hätte er doch uns wirklich ersparen können. Die Warum-Frage, die ist einfach zu beantworten bei den Christen, weil Jesus die Bewährung will und die Treue. Er will, dass das Gold sichtbar wird und nicht die Schlacken unseres Glaubens. Aber da zerbricht doch so viel. Lass zerbrechen, was zerbrechen muss. Wissen Sie, was bleibt in den ganzen Tiefen der Anfechtungen? Bleibt nur Jesus und sein Wort. Ich kann bloß noch ihn halten und bei ihm sein. Und dann ist das Größte, was über unserem Leben steht, Jesus starb für dich. Da brauchen Sie nicht mehr mehr fassen können. Und in die Hände, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist bewährter Glaube, das ist reife Prüfung. Da geht's hindurch. Als Paulus noch die Gemeinde von Ephesus besucht hat, das hat ja da auf der letzten Missionsreise nicht mehr gereicht, da hat er die Ältesten, die Kirchengemeinderäte nach Milet in den Hafen bestellt und hat er mit ihnen noch einmal kurz so wiederholt, auch von seinen Tränen gesprochen, die er über dieser Gemeinde und über manchen Nöten in der Lauheit dieser Gemeinde geweint hat, Tag und Nacht mit Tränen jeden Einzelnen vermahnt. Es geht oft Eltern so, für ihre Kinder, dass sie Bangigkeit haben, ob sie sie wirklich zum Glauben führen können. Aber da sagt er diesen Ältesten noch, dass wir durch viel Trübsale ins Reich Gottes gehen müssen. Das Wort Trübsal ist bei uns völlig abgegriffen und entwertet. Durch viel Bedrängnis, durch viel Umklammerung, durch die letzte Existenznot müssen wir in das Reich Gottes hineingehen. Wir wollen uns das heute in der Freude des Christfestes vergegenwärtigen, wenn wir aus diesen Festtagen hinausgehen, dass wir wissen, der Herr führt uns auf diese große Siegesfeier hin, durch die Traurigkeiten hindurch. Das Zweite, Gott will uns ganz nah bei sich haben. Ja, in dieser Schar sollen wir dabei sein. Es ist eine unübersehbare Schar in der Vielfalt dieser Völker. Das bewegt mich sehr, dass in 5000, ja, sagen wir, nein, es sind 3000 Stämmen, wo es noch gar keine Christen gibt. In 5000 Sprachen sollte die Bibel noch übertragen werden. Wenn junge Leute sich heute fragen, welche Aufgaben noch zu tun sind im Reiche Gottes, da sind viele zu tun, die wir anpacken sollen, solange uns Gott die großen Geldmittel unseres Wohlstandes in die Hand gibt und solange wir noch die Freiheit haben und reisen können und unsere Devisen transferieren können, dass wir Menschen rufen, dabei zu sein bei dieser Schar, damit sie nicht verloren gehen, sondern dabei sind. Und da will uns Gott ganz nah bei sich haben. Es ist so anschaulich, dieses Bild, wie diese Palmen schwingen und ihre Lieder singen und wie sie sich niederwerfen und Jesus anbeten. Dann lassen Sie mich noch einmal Bodelschwing zitieren, wenn er dann sagt, es wird der ergreifendste Moment sein. Wenn nicht Jesus, sondern Gott selbst sich auf den Weg macht und die Tränen aus den Augen wischt. Niemand anderes darf das tun, kein Engel. Das hat sich Gott selbst vorbehalten. Weil in dieser Welt der Trost immer ein wenig hilflos bleibt, auch von uns, den wir geben. Er wird erst dort richtig gestillt sein. Auch so viele Fragen, die wir an Leiden aus dieser Welt mitnehmen. Aber es ist noch wichtig, was da steht, dass wir hineinpassen, so nah in diese Schar zu Gott hin, obwohl wir doch unreine Leute sind und Christen bis an ihr Lebensende drunter leiden, dass sie so viel Schuld und Sünde haben. Sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lamms. Es geht nicht so einfach, zwingt grau raus, zwingt weiß rein. Aber das Blut Jesu macht allen Schaden gut. Und das ist das Thema, das uns immer wieder hier beschäftigt. Wie werde ich ein Heiliger, ein Gott wohlgefälliger, in dem er wohnen kann? Herr, lass dein Blut die Reinigung meiner Sünde sein. Und ich kann gar nicht anders gegen all die dunklen Gewalten in meinem Leben angehen, als mich unter die Kraft, die Siegeskraft des Blutes Jesu stellen, das für mich vergossen ist. Da steht vom Lamm. Und das hat ja die Spötter immer wieder provoziert, wenn bei irgendeinem dieser Erweckungslieder das Wort Lamm vorkam. Wir kennen das und manchmal haben wir uns auch so geniert. Aber da sagt der Graf Zinzendorf einmal, mit den biblischen Worten sei es so, dass man sie nicht ersetzen könne. Wenn man andere Worte gebrauche, dann gehe es oft so, dass sie klingen wie Worte ohne Vokale, also ohne A, E, I, O, U. Das klingt nicht richtig. Und dann muss man auch verstehen, warum die Bibelkenner manchmal so gern in dieser biblischen Sprache reden, warum ihnen das Wort Lamm so wichtig ist. Denn dort in der Ewigkeit werden wir nicht die Geschichten noch einmal aufwärmen. Wie war es damals in der Welt? Ach, dieser Rückblick. Es interessiert uns ja manches, wie es aus der Schau Gottes rückwirkend aussieht. Es wird uns nur noch eins interessieren. Wie hat das Gott nur geschafft, dass er mit uns zu Ende kam? Wie hat er das fertiggebracht, durch diese Zeiten des Zweifels und der Anfechtung uns hindurchzuführen? Das Lamm war's. Die stille Art Jesu, das Lamm, das seinen Mund nicht auftut, das verstummt vor dem Scherer. Wir müssen uns angewöhnen, dass nicht dort das Reich Gottes läuft, wo die großen Siegesberichte lautstark in die Welt hineinposaunt werden, sondern ganz still und verborgen, wo Jesus sein Werk tut, bei Ihnen in Ihrem Leben. Dort ist der Sieg des Lammes da. Er hat uns hindurchgebracht, brüllen die dort vor dem Thron. Er hat's mit uns geschafft, nicht wir. Unser Glaube war schwach und wir haben's nicht fertiggebracht. Manche von Ihnen kennen das schöne Erweckungslied. Auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Alle meine Sünde hat sein Blut hinweggetan. Darum sind Sie vor dem Thron Gottes. Darum, weil Jesus so unheimlich barmherzig war, so unverständlich, so groß, wie wir gar nie dachten. Und nur noch ein letztes, oh, schließ dich an. Das hat uns diesmal in diesem Weihnachtsfest durch die Predigten hindurch bewegt, dass wir nicht nur gefühlige Weihnachten feiern, uns ein wenig träumend versammeln, ein wenig über den Frieden der Welt reden und dann wieder hinausgehen in den Sturm der Tage. Das soll heute an dem letzten Feiertag dieses Christfestes das noch einmal klar sein. Wir haben eine große Berufung. Jesus will uns alle dabei haben. Nicht einer soll jetzt fehlen, Jungen und Alten, nicht einer. Dass wir dieses Ziel nicht versäumen. Himmel an, Wald neben dir, alles Volk des Herrn trägt im Himmelsvorschmack hier seine Lasten gern. O, schließ dich an. Schließ dich doch an. An diese Schar, die dir schon vorausgegangen ist. Man sollte gar nicht so viel von den Leiden reden. Vielleicht stößt das immer wieder auch ab und manche denken, als käme da noch das ganz Schwere. Es ist umgekehrt. Es wird so sein, dass in jedem Augenblick unseres Lebens Jesus noch größer, noch wunderbarer wird und sein Sieg noch gewaltiger. So wie wir es bisher auch erlebt haben. Darum ist gut, dass wir gar nicht wissen, wie uns Jesus hindurchführt durch die Traurigkeit der Welt. Aber dass er uns hindurchführt und dass er das fertigbringen will mit uns, der das gute Werk angefangen hat, der wird's auch vollführen. Was hat unser Herr gewirkt? in der großen Unterdrückung, in dem großen Martyrium der Sowjetunion und Chinas, Spaniens, der Assyrer, im fernen Osten schon auf den Inseln Indonesiens, im Kirchenkampf des Dritten Reiches und wo überall Christen um Jesu Willen gelitten haben, in der Hugenottenverfolgung und wo das war, wie das plötzlich geleuchtet hat, dieses Bekenntnis zu Jesus, wie plötzlich schwache Leute, die kaum Mut hatten, starr geworden sind. Jesus hat noch viel mit uns vor. Wenn er uns hier in dieser Welt ist, dann will er so das Feuer des Glaubens in uns leuchten lassen, dass noch viele, viele etwas von der Herrlichkeit Jesu sehen. Und ganz gleich, was auch kommt, wir sind solche, die überwinden, die das Widrige auf die Seite legen und die ein großes Ziel vor Augen haben. Welt, du bist uns zu klein. Wir gehen durch Jesu Leiden hin in die Ewigkeiten. Es soll nur Jesus sein. Amen.